Segen.
Dankeschön. Ja, ich freue mich riesig, riesig. Ja, 50 Jahre tatsächlich. Das war wohl im August 76 die erste Evangelisation, an die ich mich auch gut erinnere und all die vielen Einsätze in Kreuznach, die mich mitgeprägt haben. Ich war damals auch blutjung, waren auch die ersten Erfahrungen für mich. Und ihr habt mich in all den Jahren nicht ad acta gelegt, sondern das ist so wunderbar, dass man die Freundschaft immer noch spüren kann und dass es jetzt schon wirklich über Generationen geht. Ja, also ist es für mich so schön, zum Beispiel bei der Annette zu sein. Wo ist sie? Ist sie hier? Die ist, ach, da ist sie. Ach, die saß hinter mir und hat gesungen. Ich hörte doch jemanden so deutlich singen. Ja, das ist so kostbar. Sie war vielleicht eine der ersten Personen, die sich damals in Brasilien auch durch die Gnade Gottes bekehrt hat. Ich war dort Hirte und sie hat den Herrn angenommen. Und das ist eine unbegreifliche, ein Geschenk, dass man sich nach 50 Jahren noch genauso lieb hat wie damals, noch die gleichen Scherze macht und sich ergänzt. Sie behandelt mich wie ein Papa oder wie den König in Frankreich. Also ist es so schön. Und auch die Freundschaft, ja, mit vielen von euch, leider nicht mit allen, aber doch, glaube ich, spürt ihr das und kriegt das mit. Ne, das ist, wenn es nicht so ganz persönlich wird, ihr seid nicht in Argentinien gewesen und ich war bei euch zu Hause vielleicht nicht, aber in euren Herzen möchte ich schon gerne auch einen kleinen Platz haben. Ich möchte heute ja über mein Zeugnis sprechen. Also gut, ganz links ist meine Frau und ganz rechts der älteste Enkel und meine Tochter Hadassah und in der Mitte der Schwiegersohn. Und ja, die beten für uns. Ist eine Familie, die nur Gott so glücklich machen konnte, die aber auch durch viel Leid gegangen ist und durch viel Tränen. Und das ist mein Thema heute. Ich werde nicht bei den Tränen stehen bleiben, habt keine Angst, ihr sollt nicht verheult nach Hause gehen. Aber ich möchte ein Zeugnis davon geben, was ganz besonders, dass die Tränen oder das Weinen in meinem Leben bewirkt hat. Und ich glaube, das ist mit die größte Kraft, die ich erlebt habe in meinem Leben. Vielleicht als erstes, naja, ein Vers aus Johannes 1. Es ist der kürzeste Bibelvers der Bibel. Kennt ihr den? Johannes 11, 35. Der kürzeste Bibelvers. Scheinbar nichtssagend. Jesus weinte. Könnte Nebensache sein. Der ging zu einer Beerdigung oder ging zum Grab seines Freundes, eines seiner besten Freunde, Lazarus, war gestorben. Und von der göttlichen Seite könnte man sagen, wieso denn da weinen? Denn Jesus hat ja voll mitbekommen, wie krank der war und dass er starb und ist extra nicht hingegangen, sagt die Bibel. Das ist unverständlich, ja. Aber dann kommt er, um ihn aufzuerwecken. Und auch da könnte man sagen, hätte er doch wie Alexander der Große gehen können. Ne? Ich bin hier, der jetzt meinen Freund von den Toten erweckt. Aber so ist Jesus nicht. Sondern als er sieht, wie seine ganzen Freunde, wie die Familie in Tränen aufgelöst ist und wie sie eben keine Kraft und keine Hoffnung haben angesichts des Todes, da weint er und das ist keine Heuchelei. Und ich wünschte mir, dass das auch heute uns klar wird, dass Jesus teilhat an deinem Leid, an deinen Tränen. Selbst wenn er die Lösung schon bringt, hat er Mitleid, hat er Anteil und das sind Tränen. Tränen ist ein inneres Ergriffenwerden. Da wird das Herz von etwas ergriffen. Natürlich gibt es ganz viele Arten von Weinen. Man kann ganz trotzig weinen. Aber ich meine jetzt das Weinen, das aus Ergriffenheit besteht. Weil etwas in unserem Herzen geschieht, was wir mit Worten nicht mehr sagen können. Da können wir nicht mehr sprechen. Das ist mehr. Ich habe da einen Satz gelesen: Weinen ist, wenn Traurigkeit nach Hause kommt. Also es ist am Weinen die Traurigkeit da, aber es ist gleichzeitig das Nachhausekommen. Es ist gleichzeitig schon etwas da, was weit über alles Irdische hinausgeht. Ja, und zwar, wie komme ich darauf? Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben nehmen. Ich kannte einen Mann, ich hätte euch die Fotos gerne gezeigt, aber das würde dann so lange werden. Er heißt Fritz Fuhrmann, einfacher Kolonist, Brasilianer, also Deutsch-Brasilianer, und ist ungefähr vor, was weiß ich, über 50 Jahren ausgewandert aus Brasilien nach Paraguay. Paraguay war ein finsteres Land. Da herrschte ein Diktator, Stroessner. Das war ein brutaler Mann und wie alle großen Männer war er sehr verbunden mit der offiziellen Staatskirche und hat dann die Gläubigen, die Christen, die nicht katholisch waren, stark unterdrückt. Die hatten keine Chance und sie wurden immer wieder als Kommunisten bezeichnet und dann auch abgeführt, gefangen genommen. Und er wurde auch geschlagen und gefangen genommen. Und dann hat er eines Tages von Gott, so sagt er das, und das ist typisch für ihn, er war sehr kindlich. Er konnte keinen einzigen Satz schreiben auf Deutsch, auch auf Spanisch nicht, in Paraguay spricht man Spanisch, und auch nicht auf Brasilianisch. Das hat er alles immer durcheinander gebracht. Und so war auch sein Wesen, es war sehr kindlich. Und dann sagte ihm Gott eines Tages, so erzählte er das, mach dir einen Karton, auf dem du knien kannst, also so etwa 50 mal 50 oder ein bisschen größer, und schreibe darauf die Bibelverse, die dir Hoffnung machen, die die Verheißungen sind für Gebet. Und dann kniest du dich auf diesem Karton nieder jeden Morgen, möglichst vor Sonnenaufgang, und betest und machst diesen Karton, wenn es geht, jeden Tag nass mit deinen Tränen. Und das hat er gemacht. Ich weiß nicht, wie lange. Ich will nicht übertreiben. Waren es Monate, waren es Jahre? Das habe ich vergessen. Das hat er mir auch nicht gesagt. Aber allein diese Vorstellung, die ist mir geblieben. Und was dann geschah, kann ich gerne jedem von euch privat erzählen oder auch als WhatsApp schicken. Die Geschichte von Fuhrmann ist so unglaublich. Er hat eine Bibelschule gegründet in der Hauptstadt, in der Hunderte von Bibelschülern ausgebildet wurden. Einer der Lehrer durfte ich sein. Und es sind weit über 100, Hunderte von Gemeinden von diesen Leuten in Paraguay gegründet worden, sodass heute Paraguay ein völlig anderes Land ist. Es ist nicht mehr dasselbe Land. Es hat aber begonnen mit einem völlig unfähigen Mann, der nur zerbrochen war, der nichts hätte machen können. Aber er hatte noch eine Waffe und das waren seine Tränen. Und da lass uns doch gleich zwei weitere Verse mit hineinnehmen. Dann haben wir den biblischen Rahmen. Und da möchte ich einfach aus meinem Leben erzählen. Da ist es im Grunde genommen ähnlich verlaufen, dass immer wieder Gottes Kraft gewirkt hat, ganz besonders dann, wenn man total zerbrochen war, wenn man nicht weiter wusste. Ja, hast du den nächsten Vers aus dem Psalm? Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Psalm, ich kann ihn dir aber sagen, wenn es sein muss. Psalm, ich glaube, warte, ich kann ihn gleich gucken. Ja. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. David war auch ein Flüchtling, war oft auf der Flucht vor seinem Schwiegervater. Ja, sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? David hat viel geweint. Viele seiner Psalmen sind Klagepsalmen, sind Psalmen, in denen er Gott fragt, warum passiert mir das, wie lange noch, warum schweigst du und solche Sachen. Aber er sagt hier diesen Satz, du zählst, wie oft ich fliehen muss. Es war oft. Du zählst meine Tränen. Du zählst meine Tränen. Sie sind in deinem Buch. Wörtlich heißt das, alle unsere Tränen sind von Gott gezählt, so ähnlich wie unsere Haare. Ja, nur die Haare haben nicht so eine schwerwiegende Bedeutung. Ob du viele Haare hast oder wenig, hat bei Gott keinen großen Unterschied. Aber die Tränen werden gezählt. Das ist kindlich. Man könnte fast sagen kindisch, ja? Wer wird heute achten auf viele oder wenige Tränen? Und dann gibt es ja noch diesen Vers, ja, sie stehen in deinem Buch. Wieso denn? Ja, damit er sie nicht vergisst. Und dann kommt der nächste Vers, ich weiß auch nicht, Psalm 126 oder so, wie heißt die? Ja, da ist er. Herr, bring unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Bezieht sich wahrscheinlich auf die Situation der Juden, die alles verloren haben, die zersprengt wurden und dann weinend gingen. Ihre Schuld einsehen mussten, sie hatten selber Schuld daran, dass es ihnen so dreckig ging. Sie haben nicht auf Gott gehört, jahrzehntelang nicht auf Gott gehört und dann ging es ihnen dreckig. Aber dass Gott sie dort in die Fremde führte und sie dort weinten, das hat die größte Frucht gebracht, an der wir alle teilhaben. Denn es entstand die Synagogenbewegung. Es entstand eine weltweite Bewegung. In fast jeder Stadt wurde das Wort Gottes gelesen. Die Bibel wurde übersetzt ins Griechische. Und als Paulus anfing seinen Lauf, da fand er in jeder Stadt eine vorbereitete Evangelisation vor. Zuerst zu den Juden. Und da haben sich nicht alle bekehrt, manchmal ganz wenige. Aber so fing das an, was wir heute haben, die christliche Kirche. Sie entstand durch die Tränen der Juden. Sie entstand durch das Leid der Juden, die überall auf der Welt mit Tränen gesät haben. Ja, und dann ist noch ein Gedanke darin, wenn Gott das aufschreibt, um es nicht zu vergessen, und wenn er dann auch, ich glaube, das ist noch ein Vers, oder war das der vorige Vers, er wird die Tränen abwischen. Das war im vorigen, nicht? Wann wird er die abwischen? Steht ausdrücklich. Wo? Oben. Und da kommt der Gedanke, dann muss doch oben die Tränen da sein, denn er wischt sie ja oben erst ab. Das sind vielleicht dumme kindliche Gedanken, aber daraus folgt, aus diesem Leben, du wirst nicht deinen Reichtum mitnehmen, du wirst nicht dein Erbe mitnehmen, du wirst nackt aus dieser Welt scheiden. Aber da oben findest du die Tränen wieder. Sie sind gezählt. Und Gott wird trösten. Das ist ein Gedanke, der uns etwas zeigt, wie schwerwiegend unsere Tränen sind, schwerwiegender als alle unsere Leistungen, als alles, was wir aufgebaut haben, als alles, was wir vielleicht als Frucht unseres Lebens ansehen. Ich habe eine Fabrik, ich habe 10 Kinder oder ich habe dieses und jenes geleistet im Leben. Okay, du wirst finden, alle Bücher, in denen die Werke der Menschen sind, werden eines Tages wieder geschlossen. Und es wird nur ein Buch aufbleiben. Das Buch des Lebens des Lammes. Was Jesus nicht in deinem Leben getan hat, bleibt nicht. Es bleibt nicht. Du wirst ohne Werke in die Ewigkeit gehen müssen. Es sei denn, er hat etwas getan. Amen. Und wenn er was tut, dann geht es zumindest oft auch durch Tränen, oder nicht? Ja, so möchte ich ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Ich war als Kind kindlich gläubig, hatte aber keinerlei Bibelfundament. Bei uns zu Hause hat man die Bibel nicht gekannt, nicht gelesen. Die Einzige, die die Bibel las, war die Oma, also die Schwiegermutter meines Vaters, meine Oma. die er immer mit sich geschleppt hatte, aus Ost-Berlin geflohen. Und sie war schwer krank, herzkrank und war immer so wie so ein fünftes Rad am Wagen. Und so hat sie sich auch oft gefühlt, hat auch darunter gelitten natürlich. Ein junges Ehepaar mit einem einzigen Kind, ich war das einzige Kind, und die wollten mal was unternehmen und dann kriegte sie hundertprozentig Angina pectoris, Herzanfälle, und die Eltern konnten mal wieder nicht in Urlaub fahren. Solche Sachen. Also sie war das fünfte Rad. Aber in der Zeit, in der ich mich von Gott entfernte, und das ist leider eine Tatsache, dass ich eben dadurch, dass ich kein biblisches Fundament hatte, mich von Gott entfernt habe. Ich habe gesündigt, wie jeder von uns, und wusste nicht den Weg zurück. Keine Ahnung, was macht man denn, wenn man gesündigt hat? Weil alle Christen sagen ja, man soll nicht sündigen, man darf nicht lügen, nicht stehlen und so weiter, das wissen wir alle. Aber sie tun auch alle so, als ob sie das nicht tun. Aber ich, Esel, hab's getan. Ich habe halt gelogen, den ganzen Tag gelogen und auch was mitgehen lassen. Und dann wusste ich, jetzt ist Gott nicht mehr da. Und dann war die Folge, dass ich die Christen gehasst habe. Ich wusste, die sind doch nicht besser als ich. Die tun nur so, aber sie sind nicht besser. Und dann habe ich das da an den Wurzeln rumgegraben und habe natürlich dann bald gemerkt, die kennen Gott nicht persönlich, die haben nur eine Maske auf. Die tun so, als ob sie gut wären, aber dann richten sie einen Weltkrieg nach dem anderen aus. Wer hat denn die Weltkriege angefangen? Das waren die Christen. Dann fragte ich meinen Religionslehrer, war auch mein Pastor, glauben Sie, dass der Teufel eine Person ist? Guckt er mich an, nein, das ist ein Prinzip. Ja, dann war mir klar, dann ist natürlich Gott auch nur ein Prinzip. Und dass der da vorne steht und von mir erwartet, dass ich ihm stundenlang zuhöre, was er selber nicht glaubt, das schien mir so elend und so ekelerregend, dass ich mich abwandte vom Christentum und suchte irgendwie mein Leben auszufüllen mit Buddhismus, Hinduismus, Meditation. Und weil das alles so schrecklich lange dauert, bis nach Kathmandu, Mensch, wie komme ich da hin? 40 Tage unter der Palme fasten wieder. Wie der Buddha, das ist mir zu lange, ich habe die Zeit dafür nicht. Ja, dann habe ich angefangen, natürlich das zu machen, was damals an ganz großen Mode kam, Haschisch. Aber Haschisch ist ja viel zu schwach. Haschisch ist ja nur wie ein Fahrrad. Dann habe ich angefangen, LSD zu nehmen. Und LSD ist wie ein Düsenflugzeug im Vergleich zum Fahrrad. Da fliegst du los und da weißt du nicht, wo du landest. Du landest im Himmel oder in der Hölle. Aber du weißt es nicht vorher. Und es kommt alles hoch, was in dir ist. Und du kannst Gott erleben, du meinst, du hättest Gott erlebt. Oder du hast 1000 Dämonen erlebt. In dieser Situation, da blieb nur noch eine Person, die festgehalten hat. Das war meine Oma. Die hat die Bibel gelesen. Nur sie konnte nichts ausdrücken von der Bibel. Wenn ich mit ihr sprach und dann wieder groß gegen Gott redete und vor allen Dingen gegen den christlichen Gott, dann hat sie keine Argumente gehabt, nicht ein einziges. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Dann machte sie immer nur ein Zeichen. Und die Augen schossen vor Tränen. Man könnte ja sagen, das ist irgendwie Blödheit und Fanatismus, ne? Keine Argumente haben, aber weinen. Aber ich muss sagen, diese Tränen haben mich mehr überzeugt als alle Predigten von Pastoren, die ich gehört hätte. Ich habe ja nicht viele gehört, aber die haben sehr gewirkt. Und ich glaube, die haben auch vor Gott gezählt. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Wenn ihr Enkel habt, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Nachbarn habt oder wenn ihr Anliegen habt und ihr wollt denen Kraft verleihen vor Gott. Das Weinen ist, glaube ich, eine Waffe. Man kann es nicht erzeugen. Es wäre schändlich. Man kann sich ja eine Zwiebel schneiden und dann heult man, aber das wird wohl nichts nützen. Das nützt nichts. Ja, es ist interessant, hört sich blöd an, aber könnt ihr im Internet nachgucken. Es hat jemand Tränen getrocknet und dann die getrocknete Tränenflüssigkeit unter dem Mikroskop untersucht. Und das kristallisiert zu Kristallen. Und in den Kristallen der Tränen, die nicht mit Zwiebeln geweint sind, sondern aus innerer Ergriffenheit, findet man Kristalle überwiegend in Kreuzform. Es sind Tausende von Kristalle. Und Kristalle haben ja alle möglichen Formen. Aber bei Tränen, die aus Traurigkeit und aus Ergriffenheit geweint sind, findet man Kristalle, Tausende in Kreuzform. Zufall, ne? Natürlich ist ja nur Zufall, ist ja kindisch. Aber vielleicht ist Gott tatsächlich wie ein Kind. Vielleicht ist er anders als unser hochintelligenter, kritischer Verstand. Vielleicht sollten wir wirklich umkehren und sein wie Kinder. Und ein Weg sind Tränen. Deswegen frage ich dich, kannst du für deine Lieben weinen? Dann tu es. Nimm dir Zeit dafür. Amen. Nimm. Sähe, die mit Tränen säen, werden ernten. Meine Oma hat geerntet. Ich kam mit 18 Jahren nicht mehr weiter. Drei meiner Freunde hatten sich das Leben genommen. Überdosis oder aus dem Fenster gesprungen oder erhängt. Und ich wusste innerlich, ich bin der Nächste. Einfach von der Intensität unserer Freundschaften her war ich einer der Nächsten. Und mein Leben hatte keinen Halt mehr. Ich hatte ein nicht-eheliches Kind. Ich liebte dieses Kind über alles. Aber die Beziehung zu der Mutter ging kaputt. Und ich wusste, jetzt bin ich nicht nur schuld an meinem eigenen Elend, jetzt kann ich mir noch nicht mal mehr das Leben nehmen. Ich ging tagelang, um mir den goldenen Schuss zu setzen. Aber ich wusste, wenn ich das tue, dann gebe ich meinem Kind damit das schlimmste Erbe, das ich ihm geben kann. Ich muss weiterleben. Gott sei Dank. Eines Tages fiel ich flach auf die Erde in den Matsch, konnte nicht weiter, schrie zu Gott. Wenn er existiert, wenn er da ist, bitte hilf mir doch, bitte tu was. Ich weiß nicht was, aber tu irgendetwas, es geht nicht weiter. Ja, dann kam ich in eine Versammlung in der evangelischen Kirche, hatten sie Jesus People eingeladen, ich bin evangelisch, und dann haben sie die da eingeladen und die gaben Zeugnis und ich habe dagegen demonstriert und die Faust erhoben und wir waren jede Menge linke Hippies. Aber dann fragten sie, willst du das erleben? Ist jemand hier, der Jesus erleben will? Er ist eine Person. Man kann ihn persönlich ins Leben aufnehmen. Und man kann ihn dann erfahren und er verändert das Leben. Das hat doch auch mich angesprochen, weil ich mir sagte, ich habe doch alles ausprobiert. Ich habe alle Philosophen, die ich damals kannte, gelesen. Natürlich Sartre, Camus, Hemingway, ja, viel mehr kannte ich nicht. Und kommunistische Sachen, aber es war mir alles viel zu lang. Ich habe doch nicht Zeit, bis an mein Lebensende rumzuirren und mich immer nur damit zu trösten, dass ich mir eines Tages das Leben nehmen kann. Das ist die einzige Freiheit, die Philosophen uns zuschreiben. Das Einzige, was der Mensch tun kann, wozu er frei ist, er kann sich das Leben nehmen. Alles andere ist präkonditioniert und alles andere macht die Gesellschaft mit uns. Nein, das ist eine Hoffnung. Ja? Das ist ein fröhliches Leben. Ja. Gott sei Dank sah ich meine Mutter beten. Und dann habe ich auch gebetet. Und wie gesagt, dann kamen diese Jesus People und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Es war wie ein Sack Lumpen, den ich ihm übergab. Kaputte Beziehung. Alle Sünden, die es nur gibt. Allen Schmutz, den es nur gibt. Lästerungen, Fluchen, öffentliches Verfluchen des Namen Gottes. Grauenhaft. Nichts Gutes dran. Ihm übergeben. Was macht er damit? Am nächsten Tag wurde ich eingeladen. Jetzt kommt der nächste Schritt, wo Tränen eine Rolle spielen. Eingeladen in eine Pfingstgemeinde, und es war Erweckung in der Pfingstgemeinde. Da predigte jemand, ich verstand kein Wort. Ich dachte, wo bist du hier gelandet? Und ging wieder raus, wollte davon nichts wissen. Ging mit einem jungen Mann mit, der wollte sein Kind trockenlegen. Ja, das war mir bekannt, das habe ich auch gemacht an demselben Morgen. Mein Kind trockengelegt, die Windeln alle in Eimer, die musste dann meine Mama waschen. Ja, und ja, dann gingen wir wieder zurück, standen vor der Tür und eine alte Frau sagte, geht doch rein, ich will rein. Die stand an der Tür, die Tür hatte so eine dünne kleine Treppe und wir standen ihr im Weg. Und weil es eine alte Frau war, ja, haben wir nicht unfreundlich reagiert, sonst hätte ich unfreundlich reagiert. Und sie schubste uns praktisch rein. Und dann standen wir wieder da hinten und boah, die beteten alle. Ich habe in meinem Leben nie erlebt, dass zwei Leute gleichzeitig beten. Das ist ja totales Chaos. Da beteten mindestens 50 oder 100 Mann vorne rum um den Altar, Hände hoch und riefen da. Ich dachte, ich bin im Irrenhaus. Da stand wieder eine alte Frau. Geht nach vorne, komm, geht nach vorne. Ja, so war es. Ich erzähle einfach nur, wie es war. Dann gingen wir waren zu dritt, nach vorne. Dann standen wir plötzlich unter den Leuten, die da so riefen. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Also ich habe mir die Ohren zugehalten. Es kam aber ein Mann auf uns zu und das war ein Argentinier. Der hatte gehört, dass Gott redete durch eine Weissagung, ich will hier noch Menschen retten. Und der Mann brannte darauf, Menschen gerettet zu sehen. Und dann suchte der, wo sind die? Und dann sah der uns. Und das konnte man meilenweit erkennen, dass wir das brauchten. Ich hatte schulterlange Haare, ich hatte einen uralten Nazimantel an, ich hatte bemalte Schuhe, da war das Banner Nordamerikas drauf, die Sterne und die Streifen, nicht weil ich Nordamerika so liebte, sondern um es mit Füßen zu treten. Und dann stand ich dort und dann kommt er auf uns zu und legt uns die Arme über die Schultern und guckt uns an. Und ich guckte ihm in die Augen. Und ich habe keine Angst, jemandem in die Augen zu schauen, das habe ich gelernt, auf LSD. Man kann in den Augen die Seele eines Menschen sehen. Und dann bleiben die Verstecke weg und dann steht die Seele alleine da. Natürlich ist das auch nicht so gut, weil dann kommt so ein Machtkampf. Wer hält es länger aus? Aber das ist Quatsch. Der Mann guckte mir in die Augen. Ich guckte ihm in die Augen. Und er sagte, Jesus ist hier. Jesus ist hier, ruf ihn an. Ich hätte niemals auf so eine Aufforderung geantwortet. Weil ich durch und durch ein Rebell war. Aber dann strömten ihm die Tränen. Die schossen ihm. Es war wie ein Bach. Der weinte, aber hat die Augen nicht geschlossen, sondern guckte mich an. Und die Tränen strömten. Und ich guckte und sah das und dachte, wildfremder Mensch sieht mir in die tiefste meiner Kaputtheit und weint meinetwegen. Das hat mich so entwaffnet. Das hat mich mehr überzeugt als 1000 Predigten, dass ein wildfremder Mensch für mich weint. Und dann habe ich das getan, was er sagt. Ich rief den Namen Jesus an. Und Geschwister, was dann geschah, ist zu kostbar und zu herrlich. Ich würde es, wenn ich es höre, nicht glauben. Und ich habe wirklich immer wieder Zweifel, es zu erzählen, weil ich weiß, es muss eigentlich Zweifel erregen anstatt Glauben. Aber was dann geschah, es kam ein helles Licht vom Himmel. Und in diesem Licht war Jesus. Und er nahm mir jeden Zweifel. Es ist nicht Buddha, es ist nicht Krishna, es ist nicht Mohammed, es ist niemand anders, sondern er ist für mich gestorben. Und dann zeigte er mir meine Sünde. Ich war wie ein Leprakranker, dem man die Binden vom Leib riss und der ganze Körper war nur Eiter. Ich stand einen Augenblick wie nackt da. Und dann wusch er mich ab. Er ist für mich gestorben. Und dann sagte er hinein in diesen Prozess des Abwaschens, du wirst mein Wort verkündigen. Und das ist geblieben bis heute. Und ich habe das oft neu erlebt, wenn es mir am dreckigsten ging, wenn ich am unwürdigsten war. Und ich war sehr oft sehr unwürdig. Ich bin kein guter, heiliger Mensch. Ich bin einfach nur ein Sünder, der gerettet wurde und der abgewaschen wurde durch das Blut Jesu. Und der natürlich versucht, ihm nachzufolgen, aber dabei stolpert und dabei fehltritt und dabei umkippt und dabei wieder im Schmutz liegt und wieder aufstehen muss. Aber er hat mir jedes Mal die Hand gegeben. Jedes Mal, seit 50 Jahren. Und es gibt keine größere Erfüllung für mich, keine größere Freude für mich, keine größere Befriedigung für mich, als von ihm zu erzählen, als von ihm zu reden. Und ich wünschte, du könntest das spüren, dass es hier nicht darum geht, ein Theater zu machen, sondern das zu sagen, was er an mir getan hat. Er hat mich da rausgeführt. Ich war augenblicklich geheilt. Ich hatte eine Magenkrankheit, ich habe Blut gespuckt, kam vorne und hinten raus, auf die Toilette und auch vorne. Ich war augenblicklich gesund. Ich war augenblicklich wieder fähig zu studieren. Ich konnte nicht mehr studieren, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte mein Studium fertig machen. Und ich konnte dann nach Südamerika gehen, konnte die Annette kennenlernen. Die Kinder haben mir ein Gesangbuch geschenkt. Wir haben zusammen Gitarre gespielt. Wir haben zusammen evangelisiert. Und nach 3 Jahren besuchte ich den Argentinier. Und inzwischen war die Mutter meines Kindes schon 2-mal verheiratet. Also war keine Hoffnung mehr. Und dann verliebte ich mich in die Tochter von dem Argentinier. Und mit der bin ich heute zusammen. Und die habt ihr ja da gesehen. Ist nicht einfach. Nicht einfach. Mit so einem Typen verheiratet sein, die tut mir bitter leid. Und das meine ich, es ist für sie kein Scherz. Das ist für sie bitterer Ernst. Und ich brauche Gebet, dass Gott mir Feinfühligkeit gibt, dass Gott mir Verstand gibt, dass Gott mir Gnade schenkt, das auszubalancieren. Ich bin einfach ein ganz anders aufgewachsener Mensch und sie ist ein liebes Kind, das in einer Pastorenfamilie aufgewachsen ist, bei einem Mann Gottes. Und ich auf der Straße, das ist ein Unterschied. Ich brauche die Gnade Gottes, damit ich sie nicht kaputt mache. Ich habe sie ziemlich kaputt gemacht. Sie hatte Krebs vor 2 Jahren. Gott sei Dank, es hat sich gut überstanden. Wir brauchen Gnade, dass wir miteinander uns weiterhin gut ertragen und gut segnen. Sie lässt mich gerne gehen. Sie ist immer froh, wenn ich eine Weile weg bin. Das ist so. Das ist einfach so. Und ich kann es gut verstehen. Und wenn ich dann bei so lieben Leuten bin wie ihr, dann bin ich auch ziemlich glücklich. Aber es ist auch gut, wieder zurückzugehen. Okay, zum Schluss. Die Tränen. Ja, den ersten Indianer, den ich zu Jesus führen durfte, der hat sich nur bekehrt, wenn ich da war. Wenn ich dann wieder weg war, dann hat er wieder die Tüte ergriffen, wo der Wein drin war, diese Plastiktüten. Ne? 30 Jahre lang. Alkoholiker. Er war verschwunden und dann traf ich ihn wieder. Inzwischen war er 70, also kurz vor 70 und ich, ja, er ist etwas jünger gewesen als ich. Oder ist es ja natürlich noch. Ja, auf jeden Fall, da kamen die Tränen nochmal. 3 Tage kam ein Weinen über mich. Esteban darf nicht so in die Ewigkeit gehen. So nicht. Und Gott hat ihn freigemacht. Tränen sind besser als alles andere, was ich euch raten kann. Amen. Besser als Psychologie, besser als Geschenke, besser als gar nichts. Deswegen vertraue Gott. Öffne dein Herz. Er möchte in dir sein. Er möchte dich ergreifen. Seine Liebe kann dich durchdringen und kann dich mächtig gebrauchen in deinem Leben. Und je mehr du zerbrochen bist, umso mehr kann er dich brauchen. Er braucht nicht die Menschen, die in sich selbst stark sind und sie davon überzeugt sind, dass sie gut sind. Nein, die Guten, für die ist er nicht gestorben. Er ist gestorben für die Schlechten. Also wenn hier einer zu gut ist, tut mir leid. Keine gute Botschaft für dich. Ja, ist so. Es ist wirklich so, Geschwister. Wir bilden uns oft ein, wir sind gut. Und das ist das größte Hindernis. Wenn du dir wirklich klar wirst, was du alles in deinem Leben nicht gut gemacht hast, dann stehst du ein Millimeter vor seinem Kreuz. Dann kannst du ihn sofort erleben. Sein Name ist Retter. Sein Name ist Jesus. Er rettet sofort alle, die zerbrochenen Herzens mit ihrer Schuld zu ihm kommen. Er rettet sie immer, sofort. Heute ist der Tag. Brauchst nicht eine Woche warten, brauchst nicht ein Jahr warten. Es ist der Tag. Das Einzige, was dir im Wege steht, dass du denkst, aber so schlecht bin ich doch gar nicht. Ja gut, dann hast du Pech gehabt. Musst du noch warten, bis du erkennst, dass du sonst keine Hoffnung hast, dass es sonst wirklich keine Chance für dich gibt. Er musste sterben. Amen. Darf ich damit zum Schluss kommen? Amen. Okay, vielleicht können wir aufstehen, machen noch ein Gebet. Der Jakob wollte eventuell noch ein paar Fragen stellen. Aber ich möchte auch jedem sagen, wenn du in deinem Leben schon viele Tränen geweint hast, dann vertraue auf Gott. Amen. Die hast du nicht umsonst geweint. Sei es in deiner Ehe, sei es für deine Kinder, sei es für andere Sachen. Das kann sein, dass gerade das Gott schon gebrauchen will. Aber es muss sich mit Glauben vermischen. Amen. Es muss wirklich in seinen Händen ein Same werden. Sie gehen hin, streuen den Samen aus. Und dann denk noch daran, du kannst immer nur so lange heulen, solange du hier auf der Erde bist. Im Himmel wird nicht mehr geheult. Und dann gibt es auch im Himmel kein Säen mehr mit Tränen. Geht nicht mehr. Deswegen sei doch froh, wenn du hier heulen kannst. Sei doch froh, das ist doch das Beste, was du auf dieser Erde machen kannst. Ist besser als dein Geld. Es ist besser als deine Jugend oder deine Kraft, deine Tränen wirst du wiedersehen. Vater im Himmel, danke dir für jeden, der hier ist. Und du weißt, da sind doch auch manche, die schon zerbrochen wurden, die an ihre Grenze gekommen sind und bei denen vieles auch schiefgegangen ist, deren Träume einfach zerbrochen sind, geplatzt sind wie Luftblasen. Begegne du ihnen. Gib ihnen neuen Mut. Mach sie zu Menschen, die mit Tränen säen und die mit Freuden ernten, weil du überwunden hast. In Jesu Namen. Amen.
Danke dir, Olaf.